Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Wir sind zurück mit einer neuen Folge. So ist auch Eli Manning zurück in der Liga, Christian. Und damit ein herzliches Willkommen an dich. Eine der wichtigsten Sportpersönlichkeiten unserer Football-Generation so ein bisschen, oder? Er hat nochmal den Sprung zurück machen dürfen aufs Feld. Jetzt, wo Daniel Jones verletzt ist und die ganze Familie war da. Alle haben sich gefreut. Peyton war da. In der ersten Halbzeit gestern im Monday Night Game gegen die Philadelphia Eagles sah es auch noch famos aus, was Eli Manning da gebracht hat. Und dann, hat es in der zweiten Hälfte nicht mehr ganz so gereicht, um dann in Overtime zu verlieren. Aber es ist schon irgendwie so ein bisschen skurril gewesen. Also ich fand es zumindest skurril, ihn irgendwie erst mal wieder zu sehen, ihm aber auch sehr zu wünschen, dass er das Spiel gewinnt. Ich weiß es nicht. Irgendwie so unrühmlich sein ganzer Abgang.
Weiß nicht, würdest du nicht sagen, dass das Spiel so indikativ seiner Karriere war? Erste Hälfte sehr gut, zweite Hälfte, okay. So up and down und du weißt, was ich meine, denke ich.
Ja, aber es ist trotzdem irgendwie weird, Eli Manning wieder so zu sehen, aber man weiß auch, dass es wahrscheinlich jetzt die letzten Male sind.
Aber es ist meines Erachtens, ist es seine eigene Schuld, denn ich meine, auch Eli müsste eigentlich in diesem Jahr schon relativ klar gewesen sein, dass seine Karriere realistisch betrachtet sehr nah dem Ende nah ist, dass er keine Zukunft bei den Giants mehr hat, dass er auch bei einem anderen Team als Starter höchstwahrscheinlich keine Perspektive mehr haben wird. Dementsprechend hat er sich dazu entschieden, noch weiter zu spielen und dementsprechend finde ich auch nicht, dass ich da Mitleid mit ihm haben muss.
Nee, ich würde auch nicht sagen Mitleid, aber es ist schon, ich meine, er hat so ein Jahrzehnt sehr mitgeprägt, muss ich sagen. Und das wurde mir gestern so ein bisschen wieder bewusst, bei ihm dann zu sehen. Ich weiß es nicht. Es war natürlich wie immer, du hast vollkommen recht, es hat alles wieder gespiegelt. Er ist natürlich auch sportlich gesehen einfach drüber. Ich glaube, wir haben häufig genug auch drüber gesprochen hier im Podcast. Nichtsdestotrotz war es sehr, sehr interessant, wieder zu sehen.
Ja, ist auf jeden Fall interessant, dass demnächst wohl ein weiterer Hall of Fame Quarterback in der Hall of Fame landen wird, der eine negative Win Percentage über seine Karriere hat. Ne? Ist jetzt von 116 zu 116 vor dem Spiel. Als Starter ist er jetzt zu 116, 117 Niederlagen gedroppt.
Naja, aber vielleicht kann er das nochmal nutzen, letzten Spiele, um vielleicht so ein paar, wie nennt man das, ein paar Trikots oder Helme oder Pads sich einzutauschen, die er dann im Internet weiterverkaufen kann. Da hat er eine gewisse Erfahrung drin. Und vielleicht hat er auch nochmal Chance zu wetten. Ich meine, er war jetzt ja in der Prime-Position, um vielleicht nochmal ein bisschen zu wetten, um nochmal ein bisschen Geld rauszuholen, weil wenn die Liga ihn jetzt sperrt, so wie wir es vor ein paar Wochen jetzt gesehen haben, oder ich glaube 2 Wochen ist es her, wäre es eigentlich eine gute Möglichkeit für ihn, nochmal richtig zu setzen auf ein Spiel und das dann einfach nochmal voll in den Sand zu setzen, wird sich keiner großartig wundern und dann nochmal ein bisschen mehr Geld rauszuholen, ne?
Der Pieblitzer des American Football, oder? Ja. Ja, nächste Woche gegen Miami, danach die Woche gegen Washington, also theoretisch hat er sogar noch die Chance, das wieder umzureißen, denn die nächsten beiden Gegner sind durchaus machbar, aber ja, Eli Manning, klar, natürlich ist das schon so ein bisschen weird, aber ich würde sagen, für mich war es 2017 war es für mich weird, Eli zu sehen, wie er so eigentlich halt vorbei ist, ne? Und das nicht akzeptieren wollte, konnte oder vielleicht, ich meine, kann auch einfach sein, dass er stumpf sagt, ist mir scheißegal, was ich für eine Legacy hinterlasse, ich kassiere einfach gerne nochmal 20 Millionen pro Jahr ab, um dafür irgendwie das zu tun, was ich vielleicht auch noch ganz gerne mache und ich könnte nie auf eine andere Art und Weise so viel Geld pro Jahr verdienen, warum sollte ich jetzt aufhören? Kann auch sein, dass es so ganz, ganz pragmatisch sieht, was ich ihm dann auch nicht übel nehmen würde.
Definitiv nicht. Um bei den Quarterbacks so ein bisschen zu bleiben, auch so ein bisschen den Quarterbacks dieser Generation von Eli, wenn man ihn damit reinpacken kann, Matt Ryan hat es in den 50.000er Club geschafft, als, glaube ich, der zweitschnellste, ne?
Aber auch, Drew Brees war schneller, oder?
Genau, Drew Brees war schneller. Matt Ryan, der weiterhin ganz gut spielt, ein gutes Spiel auch hatte jetzt am Wochenende gegen die Carolina Panthers, die, wie wir letzte Woche berichtet haben, ohne Ron Rivera unterwegs sind. Und da viel, viel Boden gut machen konnte, beziehungsweise Yards erwerfen konnte und jetzt, wie gesagt, im 50.000er-Club sich befindet. aber natürlich viel, viel spannender in dieser Woche als diese beiden Quarterbacks, deren Ende sich vielleicht etwas nähert. Bei Eli ist es, wie wir gesagt haben, schon deutlich näher, beziehungsweise vielleicht auch schon längst da. Waren natürlich in dieser Woche die Kontroversen, die sich um die Spiele gerankt haben. Vor allen Dingen natürlich um das Spiel der New England Patriots bei den Kansas, oder andersrum, mit hier dem Spiel der Kansas City Chiefs gegen die New England Patriots in Foxborough. Und natürlich auch noch das Spiel der 49ers in New Orleans. Das waren natürlich die Hauptspiele. Hinzu kam dann auch noch ein ganz großartiges Spiel, ja auch eben im 7 Uhr Window, die Baltimore Ravens, die bei den Buffalo Bills zu Gast waren. Darüber wollen wir natürlich sprechen, Christian. Und auch die Sachen, die sich jetzt dann noch in den letzten 24 Stunden so ein bisschen entwickelt haben. Wir können es ja einfach mal als Arbeitstitel auch Spygate 2.0 nennen. Was war das?
Das ist, kennst du nicht dieses Video mit dem, ist das ein Eichhörnchen, wo die Kamera so drauf zufährt und das Eichhörnchen den Kopf so dreht und damit dieser dramatische Musik im Hintergrund?
Das vielleicht Eichhörnchen? Auch kein Eichhörnchen.
Vielleicht ist es auch, ach egal, dramatische Musik.
Tiny Toons oder wie das heißt? Looney Toons?
nee, das war tatsächlich ein RL-Eichhörnchen oder, was ist ein Eichhörnchen? Keine Ahnung. Zum eins der ersten Memes, die mir so bekannt wurden. Weiß nicht, schon ziemlich alt.
Okay. Fangen wir vielleicht an mit den Spielen, bevor wir dann chronologisch sozusagen das abarbeiten, was noch passiert ist in den letzten 24 Stunden mit den Anschuldigungen gegenüber den New England Patriots. Fangen vielleicht auch bei dem Spiel selbst an, denn da hatten die Patriots viel zum, anklagen, denn sie, wie in ihren Augen, beziehungsweise vor allen Dingen in den Augen natürlich der Fans der New England Patriots, wurden um den Sieg beraubt zu Hause gegen Kansas City. In einem Spiel, in dem sie erst ausgebuht wurden, die eigenen Spieler, die von New England, um dann nachher in der zweiten Halbzeit ein Comeback zu starten, was dann natürlich in den Augen der Fans gestoppt wurde durch die Crew um Jerome Bogard, den Head Referee bei diesem Spiel, denn der Touchdown von N'Keal Harry, der relativ offensichtlich einer war, wurde nicht gegeben. New England zu dem Zeitpunkt keine Challenges mehr hatte, konnte das dementsprechend nicht angehen. Und auch die Fumble Recovery von Stephon Gilmore, die abgepfiffen wurde, obwohl eigentlich, wir erinnern uns, im Grunde genommen seit dem Spiel der New Orleans Saints bei den LA Rams eigentlich der Fokus in der Liga darauf gelegt werden sollte, dass diese Sachen eben nicht sozusagen premature abgepfiffen werden, sondern erstmal das Spiel sozusagen weitergelaufen lassen werden soll, damit man dementsprechend auch Scores verrechnen kann und beziehungsweise anerkennen kann.
Ja, offiziell ist das, glaube ich, nicht ganz richtig, denn offiziell ist es so, dass eben diese Spielzüge lieber einen Tacken zu früh als einen Tacken zu spät abgepfiffen werden sollen, sobald die Referees eine Idee haben, war es ein Fumble oder war es kein Fumble, war es Down by Contact oder so, ganz einfach, um die Verletzungsgefahr zu reduzieren. Das ist der
aber war nicht genau das Problem, als, ich meine, ja, es war Cam Jordan gegen die Rams eben auch
genau
diesen, Scoop and Score hatte eigentlich
genau.
Und ein klarer Touchdown sozusagen verweigert wurde? War da nicht danach?
Danach gab es keine offizielle Verlautbarung, zumindest kann ich mich an keine erinnern, also ich weiß nicht, ich habe keine mitbekommen und du konntest durchaus das Gefühl entwickeln, dass die NFL gesagt hat zu ihren Officiating Crews, dass die dann doch etwas laxer damit umgehen sollten. Zwar nicht immer, also ich hatte nicht, also es gab schon ein paar Mal so Situationen, wo man dachte, okay, das hätte durchaus mal hätte weiterlaufen können, aber zumindest war das Gefühl da, dass die das Officiating Department dort quasi eingeschritten ist. Dementsprechend, ja, eigentlich war es by the book, aber das Problem ist, wir haben es jetzt in der Vergangenheit häufig gesehen, dass diese Plays weitergelaufen lassen wurden. Dementsprechend fühlt man sich dann als Fan wahrscheinlich eher dazu geneigt zu sagen, dass wir da ein bisschen verarscht wurden, wenn du so möchtest. Gerade weil es sich halt in die Reihe der vielen Officiating-Fehler einreiht. Kurz davor hatten wir auch das ein Third-Down-Play? Ja, ne?
Welches?
Es gab mehrere
Third-Down-Plays, glaube ich.
Ja, das gechallenged wurde von Bill Belichick.
Ach so, ja, als er den Spot...
Third and Seven war das, ne?
Ja.
Genau. Mhm. Auch das war ein furchtbarer Spot. Meines Erachtens war es auch ziemlich klar auf dem Video zu sehen,
kein First Down.
Dass die Challenge hätte gewonnen werden können, sollen. Ne? Also das war für mich relativ deutlich. Das Offensive Pass Interference da drin, das ist Pick Play, fand ich jetzt nicht so klar. Das war halt sehr, sehr hart nah dran an der 1-Yard-Marke. Also das hätte ich jetzt nicht overturned, aber das Spotting, was von den Bildern, die ich gesehen hatte, wäre schon okay. Insgesamt super viele iffy Entscheidungen, falsche Entscheidungen auch von der Officiating Crew, die den Patriots, ich würde jetzt nicht sagen, am Ende den Sieg geraubt haben, soweit würde ich nicht gehen, aber eine hohe Siegchance den Patriots genommen haben. Denn das unmessbare Momentum, von dem in der Sportwelt ja immer wieder geredet wird und auch nicht zu Unrecht geredet wird, lag dann zum Ende der zweiten Halbzeit hin schon stark auf Seiten der Patriots. Vieles hat dann auch irgendwie funktioniert, nicht alles, aber einiges. Und dementsprechend können sich die Patriots schon so ein bisschen bestohlen fühlen von der Officiating Crew. Gleichzeitig haben sie natürlich auch einige in der ersten Hälfte viel liegen lassen an Möglichkeiten. Auch die Defense in der ersten Hälfte. Komischerweise geht es gegen Kansas City immer eine Hälfte, wo die Defense extrem stark spielt und eine andere Hälfte, wo sie, naja, nicht mehr so gut ist, wenn ich es mal vorsichtig formuliere. Für die Patriots, auch wenn es offensiv jetzt auch nicht viel mit Trickplays gearbeitet wurde, der Pass von James White und Flea Flicker, die zu viel Yardage geführt haben, trotzdem habe ich irgendwie einen positiven Ausblick auf die Zukunft. Es wirkte irgendwie ein bisschen rund, auch einige Drops waren wieder dabei, wo du natürlich auch sagen kannst, okay, Jacoby Myers oder Mohamed Sanu, wenn die so viel droppen, warum sollten sie jetzt auf einmal damit aufhören? Aber naja, ich weiß nicht, ich hab jetzt nicht so ein schlechtes Gefühl, was die letzten drei Spiele angeht.
Also ich schließe mich dir an, was die Sachen angeht. Das waren extreme Fehlentscheidungen. Ich glaube, die eklatanteste Fehlentscheidung, weil offensichtlichste Fehlentscheidung war, als, glaube ich, auch im dritten Viertel Hands to the Face korrekt gepfiffen wurde von den Referees gegen Kansas City. Das ist ein 10-Yard-Penalty. Sie haben aber nur ein 5-Yard-Penalty ausgerufen sozusagen und auch nur 5-Yard-Strafe ausgegeben. Also es ist, das war die Sache, die mich am meisten erstaunt hat, weil keiner der anderen Referees hat quasi in dem Moment gesagt, sorry, ich glaube, wir haben da einen Fehler gemacht. Das ist ein 10-Yard-Penalty. Ich meine, das ist eine Sache von, ja, keine Ahnung. Das kommt ja auch nicht vor, dass du jetzt einmal sagst, so Holding, 20-Yard-Penalty. Das ist, also, dass da in dem Moment keiner gesagt hat, sorry, aber das sind 10 Yards und nicht 5 Yards. Und vor allen Dingen, das sind ja Strafen, die du in einem Spiel 2-3 Mal fast pfeifst. Also sehr, sehr häufig. Das heißt, ein erfahrener Referee wie Boger, der hat diesen Call, weiß nicht wie viele 100 Mal schon gemacht in seiner Karriere und auf einmal sagt er 5 Yards. Also das war für mich total missverständlich. Und dass
von ihm war es wahrscheinlich einfach ein Versprecher, denke ich mal.
Ja, aber dass dann keiner gesagt hat,
genau,
sorry, du hast da einen Fehler gemacht. Also das war total, total weird, fand ich. Die anderen Entscheidungen, bin ich bei dir, das war kein First Down, das war natürlich ein Touchdown von N'Keal Harry. Und auch Stephon Gilmore hätte man die Chance geben können. Wobei auch da muss ich natürlich sagen, es gibt Fehlentscheidungen, die ganz, ganz selten nur wirklich ein Spiel entscheiden. Beziehungsweise wo wir wirklich mit Sicherheit sagen können, okay, das hat das Spiel entschieden. Denn wir wissen nicht, ob beispielsweise Stephon Gilmore den Ball in die Endzone getragen hätte. Patrick Mahomes war noch da hinten, Tyreek Hill lief da noch rum. Das heißt, die Frage, ob er in die Endzone gelaufen wäre, ist eine andere noch. Natürlich hätte es dem Patriots Raumgewinn gegeben, keine Frage. Dann der Touchdown von N'Keal Harry, klar, das sind 6 Punkte definitiv, die wurden ihnen sozusagen genommen. Aber wir wissen ja auch nicht, was wäre dann gewesen in dem Spiel. Hätte Kansas City vielleicht deutlich aggressiver gespielt? Hätten sie ein ganz anderes Playcalling an den Tag gelegt? Hätten die Patriots weiterhin so gespielt? Hätten die Patriots das 4. Down ausgespielt? All diese Sachen wissen wir nicht. Von daher kann man nicht sagen, das Spiel wurde deshalb zugunsten von Kansas City entschieden durch die Fehlentscheidung. Wir wissen einfach nur, es waren Fehlentscheidungen. Es hätte trotzdem sein können, dass am Ende Kansas City das Spiel gewinnt.
Was ich interessant finde, in der Reaktion von Bill Belichick oder bei der Reaktion von Bill Belichick auf die Fehlentscheidung auf den bezüglich des Fumbles, wie er vehement auf das Touchdown-Zeichen verwiesen hat, beziehungsweise selber gemacht hat. Und ja. Ich frage mich, ob ich das jemals erleben werde, dass die Officiating Crew aufgrund von einem eklatanten Foul oder aufgrund von einem Fehler einen Touchdown quasi dem anderen Team zuspricht. Denn sie sind dazu in der Lage, sie dürfen es. Mhm. Theoretisch dürften sie, wenn du eine ganz offensichtliche, meinetwegen eine Face Mask oder jemand macht einen Kung-Fu-Tritt gegen jemandes Kopf ein Yard vor der Endzone, Antonio wenn Brown. Er reinrennt, ne?
Ja.
Dann könnten die Officiating Crew theoretisch einfach einen Touchdown anerkennen, weil sie sagen würden, okay, egal, wenn die Penalty nicht gemacht worden wäre, es wäre hundertprozentig so gewesen, dass diese Person in die Endzone mit dem Ball reingelaufen wäre. Frag mich, ob ich das jemals sehen werde. Theoretisch würde ich sogar sagen, es wäre gut, wenn es häufiger passieren würde, denn wir sehen auch häufig so Sachen, ein Spieler läuft mit dem Ball, ob er ihn jetzt gefangen hat oder ein Running Back ist, zur Endzone hin und wird dann irgendwie richtig brutal an der Face Mask runtergezogen, weil sich dann der Defensive Player sagt, okay, scheißegal, Raumgewinn zählt nicht mehr, ich muss nur noch irgendwie stoppen und dann kann ich es auch mit solchen rabiaten bzw. brutalen Mitteln tun. Weiß nicht, ob das auch... Ja, aber es öffnet natürlich dann auch wieder eine ganz andere Büchse, Würmer, ne? Denn
ja,
dann wird aber bei jedem Play gefordert, einen Touchdown zu geben, ne?
Und vor allen Dingen bei Stephon Gilmore waren es eben noch mindestens, ich glaube, 40 Yards oder an die 40 Yards. Und wie gesagt, da waren noch ein paar Spieler, die ähnliche Schnelligkeit auf jeden Fall haben. Von daher, ja, es war... Wie gesagt, man kann nie sagen, abgesehen, du hast irgendwie einen eklatanten Fehler, sagen wir mal, Nikhil Harrys Touchdown wäre sozusagen mit Ablauf der Uhr am Ende passiert und sie hätten ihm den Touchdown nicht gegeben. Dann kann man mit Sicherheit sagen, okay, sie haben sie um einen Sieg beraubt, hätten sie mit dem Touchdown beispielsweise.
Ja, dann hätten sie mehr gegeben, weil dann wäre es ja ein Loop-Review gewesen.
Aber ansonsten gibt es eben selten eine Fehlentscheidung, von der man sagen kann, okay, das hat das Spiel entschieden. Also das war quasi der Grund dafür und auch das wissen wir hier dementsprechend bei diesem Spiel nicht.
Würdest du denn sagen, dass Rams Saints letztes Jahr, war das so eine Entscheidung oder würdest du
da? Ja, bei Rams Saints ist es schon auf jeden Fall deutlich näher dran, weil da war es eben so, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hätten die Saints dann die Uhr runterlaufen lassen können. Also ich glaube, sie hätten so spielen können, dass LA nicht mehr in Ballbesitz gekommen wäre. Das wäre, würde jetzt schon ziemlich nah dran kommen an eine Fehlentscheidung.
Ich glaube, sie hätten Field Goal schießen können, um in eine Two-Point-Führung zu gehen?
Ja, irgendwie so. Aber ich glaube, sie hätten die Uhr auch bis fast zum Ende runterlaufen lassen können,
ja,
wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall, das war natürlich deutlich näher dran an einer Entscheidung, von der man sagen kann, okay, das hat ein Spiel entschieden. Nichtsdestotrotz, ich kann es im Grunde um jede Woche wieder sagen. Ich verstehe halt einfach nicht, warum wir nicht endlich einfach den Druck von diesen Referees auch so ein bisschen nehmen, was diese Sachen angeht. Denn solange wir Referees haben, die das Spiel sozusagen leiten, werden wir immer wieder diese Probleme haben, beziehungsweise immer wieder Fehlentscheidungen haben, was völlig natürlich und normal ist.
Würde massiv das Spiel verändern. Ich glaube, das ist das große Problem. Du siehst es.
Es gibt einfach die Möglichkeiten. Du hast mit den Chips, die in den Bällen sind, ich sage es jedes Mal wieder, könntest du beispielsweise ganz klar sagen, ist der Ball über der Goal-Line oder nicht. Du könntest auch sagen, ist es ein First
Down. Ja, aber
dann
musst du das
nicht.
Knie auch sehen, ne? Das ist die Sache.
Ja, aber also ich denke mir halt so, diese Challenge von Bill Belichick, da ist halt die Frage, war der Ball jemals über der Linie? So. Du könntest doch viel einfacher sagen, ist es ein First Down oder nicht. Dann könntest du genauso die Spieler, die sowieso auch mit Chips ausgestattet sind, denn sonst würden wir nicht diese ganzen coolen Amazon-Server-Stats sehen, die sie da immer haben, wie viel km/h die gelaufen sind etc. Wenn du in beiden Schuhen einen Chip hast, um zu gucken, ob die Leute über die Linie treten oder nicht über die Außenlinie. Das sind alles so Sachen, die sind so easy zu machen und heutzutage so easy umzusetzen. Ich frage mich, wenn sie das nicht machen, dann darf keiner meckern über irgendwelche Fehlentscheidungen. Entweder nutzt man die Technik, die man schon hat, und zwar für wichtige Dinge und nicht für irgendwie so einen Käse wie, I don't know, ist der jetzt 21 Miles per Hour gelaufen oder 22, was relativ uninteressant ist, sondern setzt man es dafür ein, um zu sagen, First Down ja, war out of bounds oder war über der Goal Line. Andernfalls wirst du jedes Mal immer wieder diese Probleme haben.
Ja gut, ich meine, im Review-Prozess ist es ja auf jeden Fall feststellbar, denn du musst ja im Prinzip, du kannst ja dann Timestamps nebeneinander setzen und dann gucken, okay, wir spulen jetzt so weit vor, bis das Knie am Boden ist und gucken dann bei der Zeitposition, Zeitmarke, wo hat sich der Ball befunden. Ne? Das ist ja schon möglich. Muss aber natürlich händisch gemacht werden und vielleicht ist dann auch wieder ein bisschen das Problem, das dauert alles Zeit und die NFL will die Games eher kürzer halten, weil die bösen Millennials immer nur so eine kurze Auffassungsgabe haben und lieber eigentlich bei IG die ganze Zeit rumhängen und was auch immer. Die Länge der Spiele, mal wird sich darüber beschwert, dass sie zu lang sind, mal wird sich darüber beschwert, dass sie zu kurz sind, je nachdem. Ich glaube, im Großen und Ganzen sieht die NFL nicht, dass sie großartig gewinnen kann, denn ich meine, Pass Interference, Reviewable, haben wir jetzt auch gesehen, dass es jetzt in diesem Jahr eigentlich die NFL nicht gut dabei weggekommen ist mit dem Prozess, den sie haben. Jetzt haben sie nochmal beschlossen, dass das komplette Referee-Programm in der Offseason überprüft werden soll von Top to Bottom. Das heißt, Al Riverwarne wird wahrscheinlich dann jetzt doch Richtung Al Rivergarn gehen. Der wird wohl nicht lebend daraus, also lebend schon, aber nicht mit seinem Jobtitel als Vice President of Officiating in die nächste Saison hineingehen. Es ist, glaube ich, sehr schwierig, denn es würde sich auch, glaube ich, auch das Spiel selber damit auch zwangsläufig verändern, wenn du dann so Regeländerungen einführst, beziehungsweise das Officiating anders handelt, ne? Denn
ja,
siehst ja auch, das Wichtigste ist ja, dass ja eben das On-Field Officiating hat einen anderen Standard als das Replay Officiating und das muss es ja auch irgendwie haben. Ansonsten würde sich das Spiel ja massiv verändern.
Ja, aber genau, ich sage ja auch nicht, dass quasi eine andere sozusagen Meinung mehr wiegt oder weniger oder quasi noch mehr nochmal mit da reingeworfen wird oder irgendein Sky Judge oder whatever, das meine ich ja gar nicht. Klar, das würde das Spiel extrem verändern, es würde es verlangsamen, die Spiele wären nicht mehr 3:20, sondern 4 Stunden lang. Ich meine ja einfach, nutzt die Technologie, die da ist, um quasi in Millisekunden eine Entscheidung treffen zu können. Ja, also keine Ahnung, im Eishockey, in dem es natürlich auch extrem schwierig ist, leuchtet halt hinter dem Tor die Lampe auf, wenn es ein Tor ist. Da frage ich mich halt, okay, das ist nicht schwer umzusetzen. Warum gibt es das noch nicht? Und das sind halt so Momente.
Weil die NFL dabei nicht gewinnen kann, glaube ich. Das ist es. Also dann, wenn die das machen würde, dann würden sich die Leute über andere Dinge aufregen und sagen, warum macht ihr das denn jetzt nicht endlich? Warum kommt denn jetzt nicht endlich der Sky Judge? Und ich glaube, das kostet die NFL Geld und es bringt ihr aber auch kein Return of Investment. Denn ich meine, womit kannst du mehr Aufmerksamkeit generieren als mit kontroversem Officiating, ne?
Ja, aber ich meine, die NFL steht halt scheiße da, weil sie seit ungefähr, weiß ich nicht, 3-4 Jahren versuchen, Regeln zu ändern, die im Grunde genommen nur für Chaos sorgen, die sie dann wieder zurücknehmen.
Ja, und der Umsatz wächst auf $19 Milliarden, ne?
Ja, aber ja nicht. Also, aber das steht ja nicht in der Korrelation zueinander. Also das
doch, glaube ich schon.
Dass Leute
Aufmerksamkeit
sich
ist Geld.
Ja, aber nicht, also nicht was, was die's Schiedsrichterentscheidungen angeht. Das hat damit, glaube ich, nicht so viel zu tun.
Ich weiß nicht, irgendwas brauchen doch die Max Gallamans dieser Welt, worüber sich eine ganze Woche lang gegenseitig anschreien können.
Ja, aber keine Ahnung, aber die ESPNs und The Zones und so, die haben ja genug, worüber sie irgendwie sich anschreien können. Die brauchen jetzt nicht nur Fehlentscheidungen. Ich meine, du kannst
aber sie brauchen auch Leute, die es interessiert, ne?
Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Spiel. Zum Sportlichen, du hast es angesprochen, Kansas City im Grunde genommen eine Halbzeit sehr gut, eine Halbzeit dann nicht so gut und die New England Patriots im Grunde genommen genau das Gegenteil, erste Halbzeit schlecht und in der zweiten Halbzeit gut. Was nimmst du aus dem Spiel mit raus? Du hast gerade gesagt, du hast nicht ganz so viel Bammel, sagen wir mal, was die Zukunft der New England Patriots angeht in Bezug auf die Playoffs, obwohl sie jetzt eben verloren haben, das zweite Spiel verloren haben, im Grunde genommen gegen alle Top-AFC-Teams jetzt verloren haben, denn sie haben ja gegen Baltimore, gegen Houston verloren, jetzt auch gegen Kansas City und auf der anderen Seite Kansas City, die in der ersten Halbzeit gezeigt haben, das, was sie eben in vielen Spielen gegen New England nicht geschafft haben, vor allen Dingen nicht letztes Jahr im AFC-Championship-Game, nämlich diese Big Plays, die sie ausgepackt haben, die Defense, die gut gespielt hat, aber dann eben in der zweiten Halbzeit ein bisschen eingebrochen ist.
Ja, also die Defense hat immerhin KC zu den 2 wenigsten Punkten im ganzen Jahr gehalten mit 23 und Kansas City ist halt schon auch nach wie vor in der Offense, auch wenn sie mit Sicherheit nicht mehr so gut sind wie im letzten Jahr, aber immerhin noch sehr, 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 sehr gut. Waren das 10? Ich wollte eigentlich 11 sagen. Hast du mitgezählt?
Nee, es waren vielleicht 4.
Nein, Scherz beiseite. Dementsprechend ist es, was die Defense angeht, Wir müssen uns einfach damit anfreunden, dass die Patriots in diesen Playoffs nur dann weit kommen, wenn die Defense auf diesem extrem hohen Niveau spielt, auf dem sie spielen kann, mindestens einen Turnover produziert und die Offense in gute Field Position quasi manövriert.
Plus
und
die Special Teams auch nochmal einen Turnover generiert.
Ja, natürlich. Das ist krass. Patriots 4 Blocked Punts diese Saison und ich glaube insgesamt gab es 8 bis jetzt.
9, glaube ich.
9, also das ist ja...
Ja, die gehen aber auch, halt auch voll Risiko, ne? Also,
ja gut, bei denen, wo sie geblockt haben, hatten sie immer zumindest einen Punt-Return eigentlich. Ja. Später dann nicht mehr und da hat es dann nicht geklappt, aber gut, dann war es vielleicht auch zu offensichtlich. Ja, was die Offense angeht, wie gesagt, ich glaube halt immer noch daran, dass die Patriots immer noch irgendwie klicken können am Ende. Und auch letztes Jahr hatten wir 2 Spiele gehabt gegen Miami. Gut, da war die Offense nicht so desaströs, aber gegen Pittsburgh, wo die Patriots extrem schwach aussahen. Und am Ende haben sie es dann trotzdem, wie viele Punkte haben sie gegen die Chargers gemacht? Irgendwie, was ist das, 35 oder so?
Über 40, glaube ich sogar.
Ja, und danach gegen KC waren es dann auch irgendwie 42 oder so, ne? Ich glaube 42-40, kann das sein?
Das weiß ich gar nicht mehr. Das war
ja Overtime-Touchdown. Ja. Müsste dann ja.
Es war auch insgesamt. Ich weiß es nicht mehr genau. Also, ja, du hast recht. Ich glaube, diese ewige Narrativ von Rob Gronkowski ist weg. Das muss man halt irgendwann mal auch mal beiseite legen. Das hält einfach nicht immer als Ausrede vor. Ich finde erstaunlich bei den New England Patriots, dass im Grunde genommen immer gerne viel auf Brady gelegt wird und beziehungsweise in dieser Saison seine Unfähigkeit, eben Plays zu generieren, gegen den Blitz so schlecht zu sein, scheint. Ich finde, und das ist die einzige, was man jetzt als den Patriots-Fans sozusagen als Hoffnung mitgeben könnte, es sind halt einfach die Receiver und es sind nicht die Receiver, so wie das immer gesagt wird, die quasi nicht frei werden, die sich nicht frei laufen können, die im Grunde genommen nicht genug Klasse haben, sozusagen Separation zu generieren. Es sind halt einfach Abstimmungsprobleme in meinen Augen. Es sind Kommunikationsprobleme, die sie irgendwie haben.
Ja, in Teilen.
Und weil, keine Ahnung, wie viel, wir haben ungefähr, sagen wir mal, 100 Wide Receiver, Starting Wide Receiver in dieser Liga. Ja, also wenn wir jetzt mal grob davon ausgehen, dass jedes Team 3, nur an die Top 3. Von denen gibt es vielleicht, keine Ahnung, 3, 4, 5, die sich selbst freilaufen können. Weil wir sind halt mittlerweile angekommen an dem Punkt, an dem deine Cornerbacks halt genauso schnell und genauso physisch stark sind wie deine Wide Receiver. Das heißt, du hast es halt selten, dass du einen Wide Receiver hast, der halt einfach durch seine pure Schnelligkeit, Wechsel der Richtung etc. pp. sich einfach von jetzt auf gleich so freilaufen kann. Wo du einfach sagen kannst, okay, keine Ahnung, mach irgendwas, ich werfe dir den Ball halt irgendwie hin. Das hast du ja nicht mehr. Das sind jetzt irgendwie nicht mehr so die Zeiten von Randy Moss, der halt einfach an 3 Leuten vorbeiläuft und dann den Ball fängt. Von daher musst du halt irgendwas generieren, um die Spieler frei zu spielen. Nichts anderes machen die ja auch, beispielsweise Michael Thomas, der die Liga anführt, ist ja jetzt nicht der Schnellste, bei weitem nicht. Er fängt halt einfach jeden Ball, den er bekommt, aber er wird halt schön frei gespielt insgesamt von dem System, was sie spielen, von der Idee, die sie haben und erkennen, was sie machen müssen.
Ja, und der Quarterback, der es auch umsetzen kann.
Genau, und sie sind aber auch voll auf einer Linie. Aber wenn ich mir anschaue, Brady, ich meine, auch Kansas City hat es wieder gemacht, okay, wir blitzen ihn extrem viel. Dieses Zero-Blitz, den sie gespielt haben, ganz, ganz häufig. Und wir hatten das, glaube ich, schon gegen Houston auch gesehen. Die Zeichen, die Brady gibt, verstehen manchmal die Receiver nicht. Also ich verstehe zum Beispiel Philip Dorsett nicht, der einfach 20 Yards läuft, obwohl er weiß, dass mein Quarterback innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit den Ball loswerden muss, weil einfach mehr Leute auf ihn draufstürmen, als er Blocker zur Verfügung hat. Das heißt, ich muss so schnell wie möglich mich wieder umdrehen. Aber das haben wir jetzt so oft gesehen in diesem Spiel, auch im Sanu, wo ich mir halt denke, okay, wenn du das fixen kannst, dass du ihm sagen kannst, lauf einfach die kurze Hitch-Route oder keine Ahnung, setz dich ab, aber bleib direkt wieder stehen und komm zu mir zurück, dann kannst du da auch diesen Blitz halt mal schlagen und dann überlegt sich die Defense das halt dreimal. Und das ist halt so der einzige Unterschied zu den Jahren davor, als Teams eben weniger geblitzt haben, weil sie eben wussten, okay, da sind eben Spieler, die mit Brady auf einer Linie sind. Da ist halt ein Gronk, klar, da hast du halt eine gewisse Klasse.
Amendola,
genau, und auch Chris Hogan, der auch bei weitem nicht der athletische oder schnellste war, aber der wusste ganz genau, was er wann machen muss.
Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man schnell umsetzen kann. Man wartet natürlich nur schon seit Wochen drauf.
Also es ist möglich, das schnell umzusetzen. Aber ob sie es können, das ist halt die große Frage. Aber vielleicht macht es am Ende in den Playoffs Klick. Gibt auch noch so ein paar andere Sachen. Nikhil Harry, der unter Umständen. Josh McDaniels hat es, glaube ich, heute auch selber gesagt, er muss ihn im offenen Space, im offenen Raum quasi den Ball mehr geben. Kann ich nur zustimmen, denn dort kann er sich extrem gut bewegen. So ein bisschen Cordarrelle Patterson-mäßig, aber besser. Wenn du weißt, was ich meine. Ich will ihn jetzt nicht unbedingt damit dissen.
Du disst ihn nicht. Cordarrelle Patterson ist zumindest einer der besten Receiver in dieser Saison.
Das stimmt, ja. Aber nicht der besten Receiver. Und
nee.
Das ist ja schon so ein Unterschied im Price Tag dann am Ende. Also ja, aber ja. Also Patriots haben halt noch Potenzial, aber gut, es kann auch sein, dass sie einfach runtergehen.
Ja, also sie können genauso gut ein One-and-Done-Team sein in den Playoffs, klar. Vor allen Dingen, weil sie eben gegen die drei anderen verloren haben, die weiter vorne stehen.
Ja, stimmt.
Sie sitzen natürlich weiter auf dem zweiten Platz im AFC Playoff Picture, liegt einfach daran, dass sie einfach so gut gestartet sind mit 10-1. Die beiden Niederlagen jetzt sind natürlich, im Grunde genommen hart, aber machen als auch nicht so viel aus, denn an Baltimore werden sie nicht mehr vorbeikommen, das ist relativ klar.
Spätestens so, nachdem sie gegen Buffalo gewonnen haben, denn der Rest des Schedules ist, so semi zu respektieren, würde ich mal sagen.
Was uns dann rüberbringt, Christian, zu dem zweiten großen Highlight-Spiel. Viele haben gesagt, das war das beste Spiel überhaupt in der Saison. Das war im Grunde genommen da die 2019er Edition von LA Rams gegen Kansas City, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Das Spiel der San Francisco 49ers bei den New Orleans Saints. War es für dich das Spiel der Saison? 48-46 gewinnen die 49ers bei den Saints?
Puh, ich tue mich damit immer schwer, so irgendwie ein Spiel als Spiel der Saison zu bezeichnen, denn für mich ist immer der Kontext auch immer so wichtig, nicht nur das Spiel selbst, wenn du verstehst, was ich meine. Und klar, ist natürlich auf jeden Fall das besonderste Spiel der Saison, ist es mit Sicherheit.
Okay. Also interessant ist es ja einfach nur die Punkte einfach zu sehen, ne? Das ist natürlich so das, was die Liga ja im Grunde genommen schon seit Jahren möchte, dass mehr Spiele so aussehen und ausgehen. Interessant war natürlich auch das Over-Under, war 45. Und beide Teams haben das.
Sind drüber gekommen
über das gemeinsame Over-Under. Denn wie gesagt, selbst die Saints mit 46 als Verlierer erzielen noch mehr Punkte. Es war so ein bisschen, viele haben jetzt gesagt, okay, es war das Spiel von Jimmy Garoppolo, in dem er gezeigt hat, dass er das Team sozusagen auch anführen kann und als Quarterback bestehen kann, genug Plays machen kann, nicht nur Running Game, sondern eben auch Jimmy Garoppolo, der, in einem Playoff-Atmosphäre so ein Spiel gewinnen kann. Hat sich Jimmy G denn überzeugt?
Zumindest soweit er mich überzeugen könnte, würde ich mal sagen. Jetzt weiß ich nicht mehr, auf welchen Punkt ich hinaus wollte. Kannst du vielleicht nochmal ein?
Zu Jimmy Garoppolo?
Ja.
Oder war es eher George Kittle, also der dann im Endeffekt das Spiel gewonnen hat mit dem, das war ein vierter Versuch, ne? Vierter und zwei oder vierter und drei, als George Kittle dann ja im Grunde genommen drei Verteidiger mit sich gezogen hat, um dann plus die Penalty-Strafe in Field Goal Range zu kommen, um dann das, ja.
Ach so, ja, das sind immer so diese Momente, da weiß nicht, als der Drive gestartet ist, habe ich schon gedacht, dass die Win-Chance für San Francisco so im 80-prozentigen Bereich liegt, denn das hat immer so ein bisschen was mit. Es ist nicht so schwer, wenn du über vier Downs, ich glaube, San Francisco hatte auch noch einige Timeouts gehabt, sogar vielleicht alle drei.
Alle drei, ja.
Ja, und dann noch 50 Sekunden oder so und dann in der Zeit 50 Yards zu überbrücken, wenn die Defense gleichzeitig natürlich auch noch tief covern muss für gegen Touchdown und so weiter, das, wenn du eine halbwegs kompetente Offense hast, dann finde ich das nicht so herausfordernd.
Nee, es ist mit Sicherheit nicht super herausfordernd, vor allen Dingen natürlich, weil die gegnerische Defense zu dem Zeitpunkt ja auch schon 45 Punkte zugelassen hatte, ne? Also, aber insgesamt, interessant ist vielleicht eher die Seite von New Orleans betrachtet, denn New Orleans hat in dem Moment nicht so wirklich verstanden, was sie machen müssen. Also ich fand zwar gut, dass sie quasi aggressiv versucht haben, das zu verteidigen und nicht gesagt haben, okay, wir verteidigen quasi den Touchdown, weil das bringt uns im Grunde genommen nicht viel, wenn sie einfach relativ schnell diese 50 Yards überbrücken und dann das Field Goal schießen. Von daher fand ich gut die Idee, wir verteidigen das aggressiv. Ich fand halt nur, okay, du musst dich halt entscheiden in dem Moment wieder, wo versuchst du quasi den besten Spieler des Gegners oder das, was sie am besten können, aus dem Spiel zu nehmen. Und in dem Moment hätte man halt einfach George Kittle deutlich mehr entdecken müssen, der in dem Drive sehr, sehr stark war und dann natürlich eben auch bei dem vierten Versuch, gerade bei dem vierten Versuch, ihn one-on-one zu haben mit einem Safety, weiß ich nicht, das ist halt, ja, relativ easy dann für Garoppolo, wenn er das sieht, dann einfach auch. Und da muss ich sagen, okay, da hätte ich halt einfach die Chance genutzt und gesagt, okay, der Running Back aus dem Backfield, keine Ahnung, haben wir nicht direkt gedeckt, den lassen wir. Und wir setzen einfach einen Linebacker auf Kittle, der ihn an der Line of Scrimmage quasi schon mal so jammed. Ein bisschen jammed und rausblockt. Und dann haben wir dahinter einen Safety, um ihn zu covern. Also, ja. Das war so ein bisschen zu leicht, dieser vierte Versuch, wo sie vorher eigentlich
nicht
verteidigt haben.
Ich weiß aber nicht, ob das am Ende auch zielführend gewesen wäre. Möglicherweise, dass sie eine bessere Chance gehabt hätten, könnte ich mir schon vorstellen. Das hört sich auf jeden Fall solide an, was du gerade gesagt hast. Aber in diesem Spiel hat Jimmy Garoppolo doch durchaus gezeigt, dass er nicht auf einen Receiver fixiert ist, sondern dass er da durchaus spreaden kann. Drei Receiver mit fünf Catchen. Fängen. Das hört sich immer so komisch an auf
Catches,
Deutsch.
Catches, würde ich sagen. Ist okay.
Ja. Kendrick Bourne, der zwei Touchdowns gefangen hat. Ja, Kyle Juszczyk, der natürlich durch eine sehr, sehr zweifelhafte Defensive-Aktion dann noch ein First Down, ein rettendes geholt hat.
Ja.
Insofern.
Vor allen Dingen auch nicht, so aussah, als hätte er gerade selber CTE bei sich selbst diagnostiziert und dann drei Minuten später wieder auf dem Spielfeld stand, wo ich mir auch gedacht habe, okay, das war wieder das blaue Zelt par excellence.
Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Also, wobei ich mir schon vorstellen kann, dass es durchaus auch Situationen gibt, wo ein Spieler Schmerzen im Kopf hat, nachdem er im Kopf getroffen wurde, aber
mit
trotzdem
Sicherheit
keine Concussion hatte. Aber das es riecht natürlich komisch.
Ja.
Das habe ich auch jedes Mal das Gefühl. Und die 49ers haben halt echt eine sehr gute Pass-Offense jetzt mittlerweile, die zwar nicht immer klickt, aber durchaus da sein kann. Mit Sanders, der ziemlich klatsch ist, auch wenn er für die eine Interceptions nicht nur durchaus, sondern definitiv verantwortlich war. Mit Kittle als wahrscheinlich besten Tight End in der Liga gerade, ja. Plus gutes Surrounding Cast mit Deebo Samuel, der gut in seine NFL-Karriere reinstartet. Also,
es ist
im Prinzip hat Jimmy das gezeigt, was man von ihm erwarten konnte.
Und man kann da ja auch wieder die Brücke schlagen zu den New England Patriots, weil es eben ein guter Vergleich ist. Also, wenn man Kittle jetzt rausnimmt, haben sie halt Sanders. An dem Tag haben die Patriots sich für Mohamed Sanu entschieden. Ich selber habe gedacht, das wäre der bessere Trade. Sanders seitdem deutlich stärker insgesamt und Deebo Samuel als Rookie einer der besten Rookie-Receiver überhaupt in der Liga. Im Gegensatz zu Nikhil Harry, der in der ersten Runde gezogen wurde. Also das ist schon, man sieht da einfach, klar, Verletzungen spielen auch eine Rolle, aber da...
Es ist aber halt auch Kyle Shanahan, ne? Der ich glaube, Josh schon ein spezielles Näschen für die Offense hat. Den Ruf hat er nicht umsonst, glaube ich.
Gut möglich. Auf der anderen Seite New Orleans, ja, machen im Grunde genommen das, wenn wir mal wieder auf unser allseits beliebtes Playoff-Picture schauen, was wir in der vorherigen Woche eigentlich mit San Francisco hatten. Also es ist ein fröhliches Stühlerücken da. Sie rutschen vom ersten Platz ab auf den dritten und San Francisco springt wieder hoch. Ich glaube, die waren auf dem fünften, ne? Und sind jetzt wieder auf dem ersten mit 11-2, mit diesem wirklich sehr, sehr wichtigen Sieg in New Orleans. Für New Orleans natürlich extrem bitter. Kann ihnen eigentlich auch nicht wirklich viel vorwerfen in dem Spiel. Vielleicht dieser vierte Versuch, den sie dann ausgespielt haben, beziehungsweise mit dem Punt, Fake Punt. Ansonsten.
Also keine Pass Interference. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen gecovert wurde, ob die Kommentatoren da wissen, dass es im Punt Play keine Defensive Pass Interference geben kann.
Zumindest hat ja New Orleans oder Sean Payton dann relativ schnell versucht, dann einen Holding-Call rauszuholen, weil das könnte man theoretisch pfeifen. Aber habe ich jetzt auch nicht gesehen, muss ich sagen. Und es wäre auch, glaube ich, sehr, sehr schwer, das irgendwie zu pfeifen in dem Moment.
Ja, ich meine, im Prinzip, klar, gibt es auch Holding gegenüber Gunnern, aber ja.
Ne? Ja, es ist vor allen Dingen, ja, in dieser Situation Gunner und also, weiß ich nicht, wer das freiwillig pfeifen möchte, weil das ist extrem schwierig, weil da ist ja rund um ein ständiges Halten und Zerren und Ziehen.
Also das war ein ganz normales Punt-Play, ja. So fand ich. Also die meisten Holding-Penalties und so weiter und Block-in-the-Back-Geschichten, die kommen ja mal erst, wenn sich alle auf den Punt-Returner quasi draufstürmen. Ne? Da passieren ja dann die meisten Fouls.
Auf Seiten der sozusagen der Verletzung ist aber dafür für San Francisco trotz Sieg das Ganze nicht so gut ausgegangen, denn sie haben ihren Center Weston Richburg verloren. Für den Rest der Saison, wir haben Richard Sherman gesehen, der mehrfach rein und raus kam, wo es jetzt Berichte rauskommen, dass er vielleicht mehrere Wochen auch ausfallen könnte. Und auch Dee Ford, der wahrscheinlich laut Kyle Shanahan jetzt auch etwas raus sein könnte, mit einem Hammy, sowohl Sherman als auch Dee Ford. Das sind natürlich ja drei extrem wichtige Spieler in ihrer Defense bzw. O-Line.
Ja, das wird sich zeigen, wie lange Sherman raus ist und Ford. Aber ich denke mal, dass sie doch ganz gut zurechtkommen werden. Nächste Woche gegen Atlanta. Die sind natürlich so ein schlechtes Team, das man gerade nicht wirklich treffen möchte. Die haben ja so eine gewisse Hotness entwickelt, wobei Calvin Ridley jetzt auch out for season ist. Er hat das selber bei Instagram, glaube ich, angekündigt. Aber offensiv potent ist das Team ja auf jeden Fall noch. Aber ich denke mal, gegen Atlanta sollten sie es gewinnen. Ansonsten haben sie jetzt auch mit einer Bye-Week in den Playoffs nicht zu suchen, meines Erachtens.
Ja, und New Orleans spielt gegen Indy. Die haben zwar jetzt auch wieder verloren. Indy verabschiedet sich natürlich auch so ein bisschen aus den Möglichkeiten, noch irgendwie ins Playoff-Picture reinzurutschen beziehungsweise in die Playoffs reinzukommen. Aber es ist natürlich auch so ein Team, vor allen Dingen in dieser Saison Indy, dass du eigentlich auch nicht unbedingt spielen möchtest jetzt, ne? Weil das ist jetzt nicht unbedingt so leicht, wie sich das anhört. Ein 6-7-Team Indianapolis können halt auch, wir haben es in den vorangegangenen Wochen häufiger gesehen, sehr, sehr unangenehm werden und gute Spiele abliefern gegen ja vielleicht Teams, die wir eigentlich jetzt besser einschätzen würden. Von daher wird das auch nicht so leicht für New Orleans.
Ja, hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, ob T.Y. Hilton zurückkommen kann. Ich weiß nicht, ob das schon feststeht. Denn wenn er nicht in der Offense mitspielen kann, dann wird es halt schwierig, wenn sich dann alles auf Zach Pascal oder so verteilt. Dann ist so, ja, ne? Aber im Großen und Ganzen sollte New Orleans das Spiel schon als Sieg verplanen, finde ich.
Müssen sie, ja, auf jeden Fall. Ich meine, New Orleans hat halt das, was wir zu Beginn der Saison eigentlich gesehen haben von ihnen, geht mehr und mehr verloren, und zwar ihre starke Defense.
Ja,
und definitiv. Das ist so ein bisschen das Problem für New Orleans, weil in den Wochen, in denen sie ja auch mit vor allen Dingen Teddy Bridgewater gewonnen haben, viele Siege aneinander gereiht haben und auch dann wieder zurück mit Drew Brees, hat man eigentlich den Eindruck, okay, das ist bei weitem das Team, was man schlagen müsste in der NFC, denn diese Offense kann immer in jedem Spiel diese jetzt 46 Punkte kreieren. Und zu Zeiten war eben auch die Defense so stark, dass man gesagt hat, okay, die gehören zu den Top 5 Defenses in der Liga. Aber mittlerweile ist es halt so, dass, naja, der Pass Rush nicht annähernd mehr so gut ist. Klar, auch sie haben mit Verletzungen zu kämpfen. Nicht umsonst sind Leute wie Manti Te'o wieder irgendwie mit da drin. Aber vor allen Dingen, Secondary hat große Probleme. Und neben Marshon Lattimore fehlt es einfach an einem guten Cover Corner. Und Teams, und wir haben es jetzt gesehen, die 49ers haben es par excellence gemacht, haben vor allen Dingen Eli Apple und die anderen Corner angegriffen und hatten sehr, sehr großen Erfolg damit.
Ja, definitiv, das kann ich nur unterschreiben.
Das bringt uns, Christian, zu dem dritten großen Spiel, was wir quasi zeitgleich sehen durften. Hast du es denn zeitgleich geguckt? oder nicht? Das Spiel der Baltimore Ravens bei den Buffalo Bills, oder wie hast du es?
Ich habe tatsächlich das Baltimore Ravens-Buffalo Bills-Spiel komplett geguckt, nicht gleichzeitig.
Oh, okay.
Ich finde es eigentlich ganz angenehm, wenn man so ein interessantes Spiel hat, dass man sich auf den nächsten Tag oder so schieben kann.
Ja gut, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ich konnte nicht warten. Ich habe es mir quasi simultan angeguckt. Und das Gute ist ja beim Game Pass, wenn man das ein bisschen anders timet, kann man das manchmal hinbekommen, dass du quasi immer dann, wenn Werbung ist bei dem einen Spiel, keine Werbung ist bei dem anderen Spiel. Das heißt, du musst dann immer so ein paar Minuten sozusagen hinten dran bei dem einen Spiel, aber dafür hast du dann quasi immer, wenn da Werbung ist, geht's auf dem anderen Bildschirm weiter. Lamar Jackson, vielleicht nicht so überzeugend wie in den Wochen davor, lag aber
grauselige auch, erste Hälfte.
Dass Buffalo gezeigt hat, wie man zumindest diese beste Offense in der Liga ja, ein bisschen kalt stellen kann.
Ja, also die erste Hälfte von Lamar Jackson war wirklich nicht wirklich schön. Nach und nach überworfene Bälle. Frosch im Hals. Und das hat sich dann Gott sei Dank in der zweiten Hälfte so ein bisschen egalisiert. Weiß ich nicht, ob das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall aufgelöst. Ich weiß nicht, Andrews ist doch verletzt raus, oder? Oder vertue ich mich da jetzt gerade?
Ja, Andrews hat eine Knieverletzung, ist auch fraglich, ob er jetzt das Thursday Night Game gegen die Jets zum Glück für die Baltimore Ravens spielen, bestreiten kann. Ich glaube, was da noch aussteht, ist ein MRI, aber naja, er hat jetzt zumindest auch heute nicht trainiert, Mark Andrews, der Tight-End der Baltimore Ravens.
Ja, ansonsten ist es schon ein ein Humbling wird es, glaube ich, genannt werden im US-amerikanischen Auftritt gewesen von den Baltimore Ravens, denn am Ende war es dann nicht so knapp, wie man sich, glaube ich, wünschen würde, wenn man gegen einen Quarterback wie Josh Allen antritt, oder?
Ja, aber das Problem ist halt einfach bei Baltimore, es ist wirklich erstaunlich, wie gut sie in der Defense spielen. Das Teambuilding insgesamt ist sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen, was sie da über die letzten Jahre gemacht haben. In der Defense hast du wirklich auf allen Positionen sehr, sehr gute, sehr solide und vor allen Dingen auch intelligente Spieler. Man hat es gesehen, sie haben es gegen Lamar Jackson wirklich sehr, sehr gut gemacht, ihn häufig in der Pocket zu halten, ihm es nicht zu erlauben, rauszulaufen. Er ist ganz häufig, hat er versucht rauszulaufen, hat dann gesehen, okay, musste wieder zurück und hat dann irgendwie einige Yards verloren durch den Sack. Also das haben sie extrem gut gemacht. Das Problem ist halt einfach, dass sie sich nicht darauf verlassen können, dass sie das Team, also dass sie quasi dran sind, um dann quasi mit einem letzten Drive selber das Spiel zu gewinnen. Das haben sie halt einfach nicht durch die Offense, die halt einfach zu schwach ist. Und ähnlich, wir haben es häufiger angesprochen, das Spiel gegen die New England Patriots in Woche 4, auch da war es eine ähnliche Situation. Sie haben im Grunde genommen die Offense der Patriots, ja gut, ist vielleicht nicht, ist vielleicht, war vielleicht etwas leichter als jetzt gegen Baltimore, aber sie haben sie immer so klein gehalten, dass sie immer die Chance hatten eigentlich, das Spiel mit einem eigenen letzten Drive zu gewinnen.
Ist das nicht irgendwie 13-9 ausgegangen oder so?
Irgendwie so, aber das Problem war halt einfach, sie schaffen es nicht. Und auch in diesem Spiel waren sie ja dran und hätten mit einem guten Drive es erledigen können. Auch da ist halt einfach das Problem, die O-Line spielt eigentlich sehr gut. Mit der Singletary haben sie einen sehr, sehr starken Running Back. Das Problem ist halt einfach nur im Receiving Core, haben sie eigentlich nur Cole Beasley. Und wir sehen es in New England, wenn dein Top-Receiver so ein Slot-Receiver ist, dann ist es halt einfach schwer, den auch freizuspielen. Und da fehlt es dann einfach.
Ja, meines Erachtens fehlt es einfach an der Wurffähigkeit von Josh Allen nach wie vor. Das ist, auch wenn ich jetzt auf ein totes Pferd einschlage, ich weiß nicht, ob er ein NFL-Quarterback ist. Das ist noch zu früh aufzugeben, das will ich gar nicht sagen, auch wenn er durchaus eine Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr hat. Aber im Moment ist er für mich eher noch eine Liability, als dass er dem Team weiterhilft. Ne? Also ich glaube, wenn du jetzt das Team fragen würdest, okay, vor 4 Wochen hättest du lieber dir Ryan Tannehill ins Team geholt als Starting-Quarterback oder Josh Allen, ich glaube, rückwirkend hätten sie sich dann natürlich gerne für Ryan Tannehill entschieden, auch losgelöst jetzt von seiner großartigen Phase, die er gerade in Tennessee hat.
Ja, klar, es ist
so der Entwicklungsaspekt, ne, dass du in der Zukunft ein Value hast mit Josh Allen, ne, wenn du den rausrechnen würdest. Ne?
Ja, vielleicht ist er aber auch, vielleicht ist diese Entwicklung einfach auch ein bisschen länger als bei anderen Quarterbacks. Also ich finde, Josh Allen hat schon einen Schritt gemacht von seiner ersten Saison in diese Saison, spielt in der Saison deutlich besser. Spiele wie, okay, kann man sagen, es war nur Dallas, die in diesem Jahr sehr enttäuschen, aber das Spiel gegen Dallas an Thanksgiving war, ja, das war ein extrem starkes Spiel von Josh Allen. Und darauf aufbauend, er verursacht nicht so viele Fehler mehr, das ist halt wichtig. Also zum Beispiel auch das Spiel gegen die Patriots in der vierten Woche, da hat er im Grunde genommen, ja, jeden Ball, den er weggeworfen hat, war ja eine riskante Interception eigentlich oder fast Interception. Also er passt besser auf den Ball auf, er kriegt viel ab, das ist natürlich ein Problem, aber er macht es schon deutlich besser und es fehlt halt. Es
ist halt immer noch nicht, also was sein Passing angeht, selbst in dem Spiel gegen Dallas habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er besser ist als Joe Schmaccarelli, den du von der Straße so quasi unter Vertrag nimmst.
Schmaccarelli.
So, oder der Quarterback von Foxborough High, ne? Also ja. Natürlich, klar, das ist jetzt hart übertrieben und ne, aber
Giovanni Camasi, meintest du?
Also hat er das Potenzial und das ist natürlich auch das Interessante und das Spannende und das, worauf die Buffalo Bills-Fans auch zu Recht hoffen. Aber was er halt im Moment abliefert, stimmt mich halt skeptisch.
Ja, aber ich würde es nicht als Liability sehen, weil er ist in seinem Rookie-Deal, wir haben häufig darüber gesprochen, die Fähigkeit einfach, möglichst viele günstige Spieler in dein Team zu holen, sprich viele gute Rookies, die auch einschlagen, ist halt noch mit dem jetzigen CBA, und da wird sich wahrscheinlich auch nicht großartig viel dran ändern, ist halt einfach der größte Vorteil, den du in diesem Profisport haben kannst. Und die Teams...
Ja, gut, aber du musst ihn ja nicht gegen einen... wenn du es so betrachtest, dann musst du natürlich auch sehen, okay, wenn du jetzt einen Jacoby Brissett oder so unter Vertrag genommen hättest, so ein Run-of-the-Mill-Backup-Quarterback mit vielleicht so halben Starter-Ambitionen für, keine Ahnung, 8 Millionen oder so, dann hättest du ja in der ersten Runde dann auch mit dem Pick was anderes anfangen können, ne? Das musst du dann ja auch in dem Moment gegen.
Ja, klar, aber ich meine, es ist ja ein längerfristiges Projekt insgesamt, ne?
Genau, das ist ja das Einzige, wo ich noch sage, okay, Josh Allen hat halt noch eine Perspektive. Aber was er im Moment abliefert, ist halt...
Es reicht halt nicht, um zu gewinnen. Das ist halt das Problem für Buffalo, die ansonsten vom Team her, ja, bis, wie gesagt, auch vielleicht der ein oder anderen Skill-Position in der Offense ein Team sind, die extrem, extrem gefährlich sein könnten und die im Grunde genommen auch jedes Team in der AFC schlagen können. Es fehlt halt einfach dann nur vielleicht auch das Zutrauen, ich weiß es nicht. Ich glaube auch, ein Offensive Coordinator ist nicht wirklich gut. Da fehlt es mir einfach auch an Ideen manchmal. Also jetzt auch in dem Spiel gegen Baltimore. Brian Dable, der da irgendwie dann Dritter und Fünf, ja, schmeißt den Ball einfach irgendwie ganz weit nach vorne. So. Also ich weiß es nicht.
Pass Interference ziehen, dafür musst du nicht akkurat werfen.
Naja, ja. Baltimore kann man vielleicht auch noch sagen, ich habe es gerade angesprochen, sie haben jetzt das Thursday Night Game gegen die Jets, eher großartiger Tackle Ronnie Stanley, der diese Saison auch wirklich sehr, sehr stark spielt, ist im Concussion Protocol, wahrscheinlich wird er auch nicht spielen können am kommenden Donnerstag und ja, du hast es angesprochen, Mark Andrews, der wichtigste Passempfänger im Grunde genommen des Teams, auch er mit einer Knieverletzung wird sich zeigen, wie schnell er wieder zurückkommt. Sie haben ja die glorreiche oder die sehr, sehr gütige und gute Situation, dass sie mit Hayden Hurst und Nick Boyle noch zwei sehr gute Tight Ends in der Hinterhand haben.
Ja, ist nur die Frage, wie sich die beiden machen, wenn der Nummer 1 Tight End nicht mehr da ist. Ne? Das hat dann ja auch immer den Trickle-Down-Effekt, dass dann der beste Tight End-Coverage-Guy dann quasi auf den zweitbesten Tight End angesetzt wird, wenn der erste Tight End nicht am Start ist. Und dann wird sich zeigen, ob sie dann auch quasi den Spot ausfüllen können.
Ja, wobei bei den, so wie andere Teams Baltimore verteidigen, denke ich mir immer so, es macht eh keinen Unterschied, weil meistens sind die Titans gar nicht gedeckt, wenn Lamar Jackson zu ihnen wirft, oder so ein bisschen übertrieben gesprochen. Also Teams versteifen sich so sehr darauf, das Laufspiel zu verteidigen und vielleicht den einen Hollywood Brown zu decken und vergessen jedes Mal die Titans, obwohl man eigentlich nur einmal einen Blick auf die Stats werfen müsste, um zu sehen, wo die Gefahr herkommen kann.
Ich google gerade mal Next Gen Stats Tight Window Throw Completion Percentage.
Mhm.
Nein, mache ich nicht. Ich habe zwar getippt, aber das dauert zu lange. Dann könnten wir das nämlich überprüfen, deine These, Felix.
Ja, du mach das doch.
Jetzt habe ich schon zugemacht. Also, ich glaube, das, ja? Die Daten musst du mal kaufen irgendwie. Die kriegst du nur irgendwie, wenn du, keine Ahnung, PFF, Elite, was auch immer.
Goldstatus hast, ja.
Genau.
Den haben wir leider noch nicht. Wir dümpeln immer noch mit Bronze rum. Wichtige Ergebnisse auf jeden Fall noch vom Wochenende, die wir nochmal kurz ansprechen können. Die Titans, die sich so ein bisschen anschicken, ja, eine Gefahr werden zu können im AFC Playoff Picture, gewinnen bei den Oakland Raiders. Ryan Tinnell, du hast ihn angesprochen, mit einem sehr, sehr guten Spiel. Und auch da haben wir wieder einen jungen Wide Receiver, Rookie Wide Receiver mit AJ Brown, der sehr, sehr gut spielt in dieser Saison. Schon knapp 800 Yards, 6 Touchdowns ihm zu Buche stehen. Ja, so ein bisschen das, was ich vorhin meinte. Also Rookie Skill Position Spieler extrem wichtig geworden, wenn sie eben auch einschlagen. Vor allen Dingen bei den Receivern ist es diese Saison, muss man wirklich sagen, sehr, sehr stark. Also wir haben ja nicht nur AJ Brown, wir haben Marquise Brown, den ich gerade angesprochen habe, McLaurin in Washington, Deebo Samuel hatten wir angesprochen, Metcalf in Seattle. Das sind ja schon viele gute Wide Receiver, die da in der Liga unterwegs sind.
Ja, durchaus. So ein bisschen die Frage, woran liegt das? Ist es jetzt einfach nur eine gute Wide Receiver-Klasse? Ich meine, hätte irgendwie was gelesen, dass die nächste Draft-Klasse gerade für Wide Receiver extrem tief und gut sein soll. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, das ist, wie das immer vorhergesagt wird. Yeah. Aber wenn jetzt diese schon wieder so gut war, ist das einfach nur, dass sie auch in den richtigen Situationen landen oder dass sie aufgrund von Verletzungen dann auch genug Chancen bekommen quasi, ne? Das sind
ich glaube,
immer viele externe Faktoren dabei, die nicht nur vom Skill abhängen.
Ich glaube, das spielt da auf jeden Fall mit rein. Die Frage auch, inwiefern sind sie, wie man immer so schön sagt, pro-ready, also inwiefern, aus welchem Programm kommen sie am College?
Wissen sie schon, dass sie zwei Füße down haben müssen, wenn sie bald fangen wollen? Oder nur mit einem.
Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Aber zurückzukommen zu den Tennessee Titans.
Ja.
Für dich.
Ryan Tannehill, ne?
Ja.
Das ist der Knackpunkt. Also seitdem Mariota gebencht ist, geht's richtig ab bei Tennessee. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Ryan Tannehill weitergeht, ob er einen Franchise-Tag bekommt, das glaube ich so um die, weiß nicht, 32 Millionen liegt oder so, oder 27 beim Nicht-Exklusiven. Was machen die Tennessee Titans? Lassen sich dazu verleiten. Oh, das reimt sich. Schön. Mit Ryan Tannehill quasi den nächsten Stint zu wagen, nachdem Miami ihnen wahrscheinlich etwas anderes empfehlen würde, aus ihrer Erfahrung. Aber Ryan Tannehill macht im Prinzip das, was Marcus Mariota nicht konnte, und zwar so fehlerfrei wie möglich zu spielen. Ne? Also das ist so der Unterschied, beziehungsweise speziell auch ein bisschen aggressiver zu sein. Also ein bisschen die tieferen Würfe auch mehr zu versuchen, beziehungsweise auch ein bisschen tiefer zu gehen. Ich glaube, der Unterschied zwischen Average Depth of Target zwischen Marcus Mariota und Ryan Tannehill waren 2 Yards dazwischen. Ich glaube, 6 und 8 oder so waren das. Und man sieht, dass das am Ende schon reicht, um dann so einen großen Unterschied zu haben. Denn
das ist ja auch
der
viel,
Roster von Tennessee. Ja, natürlich, das sind, ja klar, 33% Aufschlag im Prinzip. Ja. Ne? Ich weiß aber nicht, ob das mit den 2 Yards so genau stimmt, aber es waren so, ich glaube, so zwischen 1,5 und 2,3 Yards oder so im Schnitt. Und der Kader von Tennessee, der ist, ich fand den eigentlich auch schon, ich glaube, letztes Jahr war ich so ein bisschen Titans-Underdog-mäßig Fan und da sind sie auch total untergegangen. Dieses Jahr mit einem kompetenteren Quarterback können sie es unter Beweis stellen. Ne?
Ja, es ist auf jeden Fall super spannend, die ganze Tannehill-Story, also seine Karriere im College und dann in die Liga kommen, dann ja, das ganze Fiasko am Ende wirklich mit ja auch Gaze und Miami, und dann haben im Grunde genommen ihm ja auch schon viele gesagt, okay, das ist eigentlich over. Der wird jetzt vielleicht nochmal irgendwo als Backup ein paar Jahre rumdümpeln und dann siehst du den nie wieder. Und jetzt hat er im Grunde genommen nochmal so eine Renaissance in der Liga und führt die Tennessee Titans wirklich auf ganz, ganz heißen Sohlen Richtung Playoffs. Das ist wirklich spannend und er scheint ja auch irgendwie extrem motiviert zu sein. Also sein Tackle war schon hart nach seiner Interception, als er da den Defensive Tackle zu Boden gerissen hat. Also ich find's wirklich schön zu sehen. dass er ein guter Quarterback ist, hat er auch schon gezeigt in seinen ersten Jahren in Miami. Ich weiß nicht, was
dass dann
wirklich
ist. Dass er ein guter Quarterback sein kann, nicht, dass er ein guter Quarterback ist.
Okay.
Das ist die wichtige Unterscheidung.
Aber ja, wer weiß. Das ist so mal wieder so ein bisschen so ein Zeichen dafür. Also wenn man sich jetzt überlegt, ich will jetzt gar nicht irgendwie groß rumprophezeien, aber einfach so diese, du kannst so viel analysieren, wie du willst. Du kannst so viel bla 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 Metrics und Daten und whatever zu Rate ziehen und irgendwie Spieler versuchen zu analysieren. Manchmal ist es einfach nur der Moment, in dem sie in irgendeinem Programm sind. Der Moment, in dem sie in irgendeiner Organisation auf einmal aufblühen. Und bei Ryan Tannehill.
Ja, vielleicht auch einfach nur der Moment des Tapetenwechsels.
Ja, oder das aber wenn man sich jetzt überlegt, meinetwegen, er wäre von Anfang an bei Tennessee gelandet. Was wäre vielleicht mal möglich gewesen mit dem Team? Denn Mariota hat natürlich sehr enttäuscht oder auch natürlich durch seine Verletzung nie vielleicht sein volles Potenzial abrufen können. Aber das ist halt wirklich so lustig, das, beziehungsweise natürlich auch traurig, aber das macht natürlich auch den Sport aus, dass du manchmal wahrscheinlich Spieler hast, die nie wirklich da ankommen, wo sie ankommen, weil sie einfach im falschen Moment im falschen Team gelandet sind. Weil,
ich
keine Ahnung.
Tom Brady ist das beste Beispiel.
Ja, Tom Brady
dafür,
ist ein bestes Beispiel. Hätte du Bledsoe noch ein paar Jahre weitergespielt, dann würde Tom Brady jetzt vielleicht in Kalifornien weiter.
Ich glaube schon, dass Bill Belichick Tom Brady, also dass er da schon ein besonderes Talent gesehen hat, ne? Sonst wäre er nicht nur mit zwei.
Ja, sonst hätte er nicht gewartet bis zur siebten Runde, sechsten Runde.
Nein, also nach dem ersten Jahr.
Ach so, okay.
Im ersten Jahr hatten sie ja vier Quarterbacks, glaube ich, im Kader gehabt. Im zweiten Jahr sind sie nur noch mit zwei gegangen, was ungewöhnlich war, im zweiten Jahr quasi Tom Brady die Backup-Rolle schon zuzuschreiben. Also ich glaube schon, dass Bill Belichick, ich meine, der hat ja auch, glaube ich, Cosa in Cleveland relativ radikal rausgedisst, als er seinen ersten Headcoach-Stint hatte. Aber was ich meine, wenn Tom Brady nicht von den Patriots gedraftet worden wäre, sondern von irgendeinem anderen Team, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, glaube ich, dass er einfach in der Versenkung verschwunden wäre und nie wirklich eine Chance bekommen hätte. Ja. Weil sowas auch schnell übersehen werden kann, glaube ich.
Definitiv, und das ist es halt, was ich meine. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt Ryan Tannehill von heute an eine Hall-of-Fame-Karriere starten wird, aber es ist auf jeden Fall spannend, Tennessee zu sehen. Man kann nur hoffen, dass es endlich mal wirklich Klick macht mit Tennessee. Es wird natürlich schwer. Sie müssen jetzt natürlich vor allen Dingen auch schwierige Spiele, die sie haben. Houston, New Orleans und wieder Houston. Also ja.
Sie
können
selber in der Hand. Jetzt.
Sie
können sich selber in die Playoffs reinkämpfen.
Ja, auf jeden Fall. Aber nicht schwerer als das, wenn man sich die nächsten Spiele anschaut.
Ja.
Dann können wir vielleicht noch kurz ein, zwei weitere Meldungen sozusagen. Die LA Rams gewinnen überraschenderweise das Sunday Night Game gegen Seattle. Das macht jetzt nicht viel im Playoff-Picture in der NFC. Es ist halt einfach nur ein, naja, man muss sagen, vielleicht einfach so dieser Ausrutscher für Seattle, denn eigentlich dürften sie das Spiel niemals verlieren.
Tja,
weil
hat ihnen den First Place gekostet, ne? Es ist halt für Seattle, es ist halt wirklich tragisch und ich weiß nicht.
Ja, stimmt, du hast recht, den ersten Platz haben sie verloren. Du hast vollkommen
genau.
Recht, ja.
Sie können sich in der letzten Woche noch zurückstreiten, denn da spielen sie nochmal gegen San Francisco. Also wenn San Francisco und Seattle beide Spiele jetzt gewinnen, die nächsten beiden Wochen, dann spielen sie ist es noch am letzten Wochenende dieses Jahres? Ich weiß nicht genau, wie Silvester dieses Jahr fällt. Auf den letzten Tag des Jahres, ne? Das ist schon klar. Das meinte ich nicht. Aber dann haben sie es selber in der Hand. Und das wird natürlich schon ein sehr aufregendes Battle dann sein in der letzten Woche. Möglicherweise dann innerhalb der Division um den First Seed Overall zu kämpfen. Das kommt auch nicht so häufig vor.
Könnte sein, aber die Saints-Spiele reden ja auch noch ein Wörtchen mit, ne? Sie haben ja gegen Seattle gewonnen, oder? Haben sie nicht gewonnen gegen Seattle mit Teddy B? Ja doch, haben sie gewonnen. Das
33-27, ja.
Das heißt, wenn New Orleans jetzt gewinnt, alle Spiele und San Francisco verlieren sollte gegen Seattle, müsste dann New Orleans den ersten Seed halten. Aber zumindest
stimmt, du hast recht.
Seattle würde dann zumindest die Bye Week sich sichern und San Francisco sozusagen rauswerfen, um dann gegen die armseligen Cowboys spielen zu dürfen.
Ja.
über die Cowboys müssen wir jetzt nicht unbedingt sprechen und das Thursday Night Game, das liegt auch schon ein bisschen weiter zurück. Ich wollte nur noch mal kurz, wie gesagt, das Seattle-Spiel aufgreifen. Houston hat verloren gegen Denver, nachdem sie in der Woche davor New England geschlagen hatten. Eine wilde Achterbahnfahrt da in Houston.
Ja, ich weiß nicht, ich habe das nie nachgeprüft, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Gegner, wenn die Patriots geschlagen werden von gewissen Teams, dass die dann einen sehr häufigen so ein Hangover haben danach. Also ich glaube, die Tendenz, es wirkt zumindest so, dass die Teams, die Patriots geschlagen haben, in der Woche da drauf eine Tendenz haben zu verlieren.
Ja, das könnte gut hinhauen.
Aber ja, Houston ist aber auch ein weirdes Ding irgendwie. Das ist diese ganze Geschichte, dass sie jetzt nächstes Jahr ohne GM weitermachen wollen. Also ich habe das Gefühl, das ist so riskant. Also eine 40% Chance, nein, andersrum, eine 60% Chance, dass sie das Ding irgendwie voll gegen die Wand fahren und keinen nennenswerten Erfolg meinetwegen über das AFC Championship Game hinaus erreichen und dann in 3 Jahren in einer völligen Bedeutungslosigkeit verschwinden. Also da ist die Chance sehr hoch für.
Definitiv. Was wir auf jeden Fall noch kurz anbringen müssen, Rashad Penny, der Running Back der Seattle Seahawks, der sich im Sunday Night Game verletzt hatte, wird den Rest der 2019er Saison verpassen mit einer Knieverletzung. Ich glaube, es ist ein ACL, den er sich gerissen hat und wird damit rausfallen, was extrem hart ist für die Seattle Seahawks, die ja sehr, sehr viel auf Penny Carson und natürlich auch Russell Wilson in ihrem Laufspiel, Play-Action, all das, was sie spielen und gerne machen, hat einen großen Wert, Penny, und das wird hart sein für sie, das irgendwie zu kompensieren. Naja, mal schauen, ob sie es schaffen, ob Russell Wilson das Ganze weitertragen kann.
Ja, wobei Rashad Penny ja nie so richtig sich durchgesetzt hat, ne? Liegt natürlich auch daran, dass das Carson, was ist ja, der Chris
Carson.
Chris Carson, doch richtig. Hast du, glaube ich, eben auch gesagt, ne? Mhm. Auch wenn er irgendwie immer für einen Fumble gut zu sein scheint, aber ihm doch so ein bisschen den Rang abgelaufen hat und Rashad Penny natürlich schon in der Kategorie Bust gehandelt wird. Nicht unbedingt angekommen ist, aber dort gehandelt wird.
Ja.
Gemessen an seinem First-Round-Pick-Status.
Ja, okay. Aber nichtsdestotrotz hat er eine wichtige Position dabei in Seattle im Running Back Team, insgesamt auch für das Team, für die Offense. Von daher, ich finde, es ist schon ein herber Rückschlag für Seattle in dem Moment.
Ja, vielleicht haben wir auch einfach nur wieder ein semantisches Problem, dass du mit herb was anderes meinst.
Über ein Team, über das wir eigentlich so gut wie nie sprechen, sind die Green Bay Packers, was eigentlich ungewöhnlich ist, weil eigentlich müsste man viel über sie sprechen, aber man hört auch sehr wenig über sie, man liest auch sehr wenig und ihre Spiele sind jetzt auch nicht so berauschend. Jetzt gewinnen sie 20-15 gegen Washington. Ein Spiel, was wirklich auch von der Qualität her mäh war irgendwie. Ich kann wirklich in der NFC Green Bay überhaupt nicht einschätzen.
Ich finde, Green Bay ist irgendwie dieses Jahr auch ziemlich meh. Also das ist so irgendwie die Sache dabei. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie bereit sind, in Playoffs wirklich erfolgreich zu sein. Das ist nee, weiß nicht. Ich glaube, das Problem ist, dass Aaron Rodgers hat halt immer noch diesen Nimbus von 2014 an sich, ne? Dieses übermenschliches vielleicht ist dann doch wieder zu viel und vielleicht auch nicht eine ganz so coole Vergleich, aber er ist halt immer noch so als der beste Quarterback, der aber halt noch so ein bisschen unvollendet ist, irgendwie wird er immer noch so weitergehandelt und das hat er sich halt in den letzten 3-4 Jahren natürlich nicht nur seine Schuld, aber irgendwie dann doch verloren, meines Erachtens. Und deswegen ist das Team für mich so ein bisschen mehr gepaart damit, dass es einfach im Receiving Game ja dieses Jahr auch einfach aufgrund mangelnder Waffen meh aussieht.
Ja.
Zur Erklärung, meh heißt so viel wie
nicht so gut.
Ja.
So mittelmäßig. So
ja.
Okay-ish. Christian, wir haben noch ein paar Minuten und da wollen wir natürlich über das sprechen. Ich hatte es anfangs angedeutet, was sich in den letzten jetzt paar Stunden sozusagen entwickelt hat. Und zwar geht es da um den Vorwurf, dass die New England Patriots im Grunde genommen ein Spygate 2.0 aufgebaut haben, beziehungsweise das vorbereitet haben, das durchgezogen haben. Und zwar ist der Vorwurf genau, dass die Medienabteilung des Robert Crafts eigenen, wenn man so möchte, Senders beziehungsweise Medienunternehmens, Kraft Media heißt das Ganze, Robert Kraft für alle.
Kraft Media Production, oder?
Kraft Media Production. Robert Kraft für alle ist der Besitzer der New England Patriots. Er hat, wie gesagt, eine eigene Media Production Firma, die sehr, sehr viel Kram produziert für die New England Patriots, beziehungsweise natürlich für die Fans und Leute drumherum. Das heißt, die produzieren eigene Dokumentationen über das Jahr, wenn es einen Super Bowl Run gibt. Die dokumentieren jede Party, Super Bowl Party, die dokumentieren so die Leute, die im Staff drumherum arbeiten, die dokumentieren.
Ganz wichtig, sie machen immer Filmaufnahmen während des Training Camps, wie die Spieler extra den Hügel hochgeschickt werden, damit für den Fall, dass das Team den Super Bowl gewinnt, dass sie das dann später in die Super Bowl Siegesdoku einbringen können und dann irgendwie sagen können, unser Team hat so hart trainiert und so darauf geachtet, dass sie am Ende den letzten Atempuster noch haben. Das wird auch immer gefilmt.
Genau, das wird immer gefilmt. Und was jetzt eben wichtig geworden ist, sie zeigen auch, um mal andere Leute zu zeigen, das ist wirklich ganz großartig, diese Idee, nicht nur immer diese Sportstars, sondern sie zeigen auch die Leute hinten dran, die die Organisation am Leben halten. So zum Beispiel, weiß ich nicht, den Fitnesscoach oder den Ernährungsberater des Teams. So
Sekretärin, genau. Ja, so Office Managerin würde ich vielleicht eher
genau,
sagen.
Genau, die Office Managerin. Und jetzt ist es eben so, dass für eine der weiteren Folgen in dieser Reihe einer der Scouts begleitet werden sollte. Sprich, der Alltag des Scouts gezeigt werden soll. Wie sieht das aus? Was macht der? Wie arbeitet der? Wie sieht so ein Tagesablauf von dem aus? Der Typ war bei den Cincinnati Bengals letztes Wochenende gegen die Cleveland Browns unterwegs, um da eben zu scouten, denn der nächste Gegner der New England Patriots sind ja die Cincinnati Bengals. Er wurde begleitet von dieser Medien-Entourage, das waren glaube ich 3 oder 4 Leute.
Ja, ich meine auch 3.
Die dann in der Pressbox sich niedergelassen haben. Und dann wurde eben der Vorwurf laut, dass sie nicht unbedingt den Scout bei seiner Arbeit gefilmt haben sollen, sondern die Seitenlinie der Cincinnati Bengals. Dieser Vorwurf wurde dann laut, es wurde dann gesagt direkt von den Patriots, okay, wir geben quasi das Material ab zur Sichtung an die Liga und auch an die Bengals.
Das war schon, so wie ich das verstanden habe, haben die 3 Media-Angestellten schon vor Ort das Material abgegeben und gesagt so, okay, guckt euch das an, kein Problem und so. Also das ist wohl direkt von vornherein waren sie kooperativ.
Okay, und auf jeden Fall wurde jetzt das Material so gesichtet und der Vorwurf, der jetzt im Raum steht, ist, dass von Officials, die sich das angeschaut haben, dass eben 8 Minuten nonstop die Seitenlinie des Cincinnati Bengals gefilmt wurde. Da, so ist der Vorwurf, Handzeichen, Signale etc. aufzuzeichnen, die man dann verwenden könnte in der Vorbereitung des Teams gegen die Cincinnati Bengals in der kommenden Woche. Sprich, das ist im Grunde genommen Spygate 2.0, wenn sich das so bewahrheitet, denn das hatten wir schon mal.
Ja, genau, das hat enorme Parallelen. Vermutlich ist es auch nur deswegen überhaupt so relevant, glaube ich. Es wirkt auf mich extremst unplausibel, warum die Patriots jemanden in der Pressebox quasi ausstellen sollten, um die Seitenlinie zu filmen. Das wirkt extrem dilettantisch auf mich, weswegen ich die ganze Geschichte im Moment so einstufe, als seien die Mitarbeiter von der Kraft Media Production einfach nur ja, ungeschickt gewesen in dem Moment. Es wird jetzt noch einiges weiteres rauskommen. Es wird sehr wahrscheinlich auch eine große Untersuchung angeleitet werden. Und es wird ein Off-Season-Thema sein, bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir uns die Vergangenheit der Patriots angucken. Aber im Moment gehe ich nicht davon aus, dass da wirklich Schindluder betrieben wurde. Denn das ist so, ja, es wirkt einfach überhaupt nicht plausibel auf mich. Das ist das Problem, das ich damit habe. Warum sollten die Patriots bei den Bengals, das derzeit schlechteste Team in der Liga, quasi irgendwie hingehen und scouten und quasi illegal videotapen? Darüber hinaus, wenn sie es immer tun, wenn sie quasi bei jedem Team immer hingehen und versuchen, irgendwelche Signale auszuspähen, warum sollten sie so ungeschickt sein und das in der Pressbox machen? Warum nehmen sie nicht einfach eine GoPro und schicken einen in die Zuschauerränge, der das dann von dort machen sollte, wo es überhaupt nicht mehr feststellbar ist? Irgendwie, ja, also irgendwie ganz, ganz komisch. Aber wir werden sehen, was dabei noch rauskommt. Kann auch sein, dass irgendwie noch harte Beweise rauskommen und noch ein anderer Kontext entsteht.
Absolut, ja. Also man muss sich natürlich vergegenwärtigen, dass es, dass die Patriots eine gewisse History haben, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, mit vor allen Dingen auch Deflategate und Spygate, aber schon. Nichtsdestotrotz muss man halt einfach dann besonders vorsichtig sein. Das ist das einfach die Sache. Ja. Man muss natürlich auch damit rechnen, dass wenn man Leute mit Kameras irgendwo hinschickt, dass es natürlich Fragen gibt, wenn es Leute von den Patriots sind. Du hast es angesprochen, mit dieser Vergangenheit ist es natürlich immer schwierig. Es macht auf mich in dem Moment, im ersten Moment auch absolut überhaupt keinen Sinn, warum man die Cincinnati Bengals filmen sollte. A, weil, wie du sagst, sie das schlechteste Team sind. B, weil ich auch nicht glaube, dass es heutzutage noch wirklich extrem viel bringt, Video zu tapen, also die Seitenlinie. Kann natürlich sein, aber so viel, ich weiß es jetzt auch nicht, ob die Bengals extrem viel mit Handzeichen arbeiten oder mit Signalen arbeiten, das weiß ich nicht. Aber ansonsten macht es auf mich nicht mehr ganz so viel Sinn. Sollte sich herausstellen, dass die Patriots das schon länger machen, dann muss natürlich die Strafe dementsprechend ausfallen, denn im Grunde genommen haben sie schon mal einen First-Round-Pick dafür verloren, plus sehr viel Geld, Bill Belichick selbst und
ja, auch. Ja, es wäre die dritte Strafe in dieser Kategorie, ne, der Unsportlichkeit. Also dann reden wir, glaube ich, schon von 2 First-Round-Pick in dem Bereich, glaube ich. Also ja. Das wäre schon eine ordentliche Strafe und meines Erachtens auch zu Recht.
Absolut, ja.
Denn wenn sich herausstellt, dass sie wirklich, ne, mit bewusst das so getan haben, denn was ich so eben festgestellt habe 2006 mit die Spygate war ich ja noch nicht wirklich am Start, da habe ich das noch gar nicht mitbekommen. Am Ende ist mein Verständnis der Geschichte so gewesen, dass die Patriots weiter gefilmt haben, aber davon ausgegangen sind, dass das, was sie tun, noch in dem Regelbereich drin ist. Ja? Mhm. Also, dass es noch nicht quasi ein Verstoß gegen die Regeln war, dass es halt dieses berühmte so das Regeln austesten ist quasi. Ob das jetzt stimmt oder ob es am Ende nur so eine Art Beschönigung war, das kann ich jetzt nicht mehr beurteilen. So genau habe ich mich mit dem Fall dann doch nicht mehr beschäftigt, um das zu durchschauen. Aber, ja, wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Auf jeden Fall haben wir schon mal wieder ein Thema, wo wir uns hier auf Season mit beschäftigen können, vermute ich.
Ja, also es ist wirklich, wird die Frage sein, inwiefern das orchestriert wurde von den Patriots selber. Viele haben jetzt gesagt, okay, die Entschuldigung der Patriots, die sie öffentlich gemacht haben, ist im Grunde genommen die gleiche Entschuldigung, die diese Media Guys auch vorgebracht haben oder vorbringen sollen. Das wirkt natürlich so ein bisschen wie abgesprochen. Auf der anderen Seite muss man aber auch immer bedenken, dass eben diese Media Production, das ist eine eigenständige Firma, ja, wenn man so möchte. Da ist die Frage, natürlich arbeiten die exklusiv für die Patriots und produzieren nur Kram für die Patriots, aber trotzdem ist die Frage, inwiefern dort wer wem Aufträge erteilt. Sprich, ist es wirklich Bill Belichick, der sagt, ich brauche Tape von dem Gegner? Oder ist es irgendjemand von der Media Production, der sagt, halt doch mal auf die Seitenlinie oder nimm das auf? Das ist eben die Frage und mein Gefühl geht eher dahin, dass Bill Belichick nichts damit zu tun hat. Sehr wohl hatte er mit Spygate ursprünglich zu tun, aber damit hat er, glaube ich, nichts zu tun. Und das könnte, wenn es wirklich dazu führen sollte, dass ihnen etwas aberkannt wird, sprich Draftpicks, weil sie sagen, okay, das verstößt einfach gegen die Regeln in der NFL und das ist euer dritter Verstoß, damit müsst ihr dies und jenes als Strafe hinnehmen. Könnte das vielleicht das sowieso angerissene Tischtuch zwischen Bill Belichick und der Organisation vielleicht auch komplett zerreißen? Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, weil ich weiß nicht, wie er reagieren würde, wenn daraufhin dann die Draftpicks aberkannt werden würden, sagen wir mal 2 First-Rounder, und er dann sagen würde, ganz ehrlich, ich habe jetzt ein relativ altes Team gemessen an der Konkurrenz in der NFL. Ich muss quasi das Team, wenn wir weiterhin erfolgreich sein wollen,
so meinst du das?
Dementsprechend weiter aufbauen. Und ihr habt mir jetzt durch diesen Bullshit mit diesem Media Production, mit dem ich nichts zu tun habe, wovon ich nichts haben wollte, jemals, im Grunde genommen meine Möglichkeiten geraubt, das Team kompetitiv weiter aufzubauen.
Ja, aber ich glaube, der Fall wird nicht eintreten können, glaube ich. Denn damit der Fall eintritt, muss ja nachgewiesen werden, dass irgendjemand aus der Organisation der Patriots quasi Kraft Media Production beauftragt hat, das zu tun.
Ja, aber
meines Erachtens gibt es nur 2 Personen, die das können. Das ist zum einen Bill Belichick und zum anderen ist es Ernie Adams. Und ich glaube nicht, dass einer von den beiden etwas tut, von dem der andere nicht grob weiß, dass das tun würde.
Nee, einfacher und allein, weil Ernie Adams hätte denen wahrscheinlich so einen VHS-Kassettenrekorder mitgegeben und gesagt, filmt das mal, und auf dem kann man natürlich nichts erkennen. Nein, aber meine Frage ist halt einfach nur, die NFL, und wir haben das in allen Bereichen, muss nicht wirklich Rechenschaft schuldig sein, um eine Entscheidung zu treffen. Das wissen wir.
Ja.
Das heißt,
ja, aber
sie können
brauchen
auch,
halt irgendeinen Indiz brauchen sie halt schon.
Ja, aber wenn irgendein Typ aus der Kraft Media Production, der vielleicht mit Robert Kraft logischerweise relativ eng zusammenarbeitet, entschieden hat, filmt die Seitenlinie, und der würde das in einer, sagen wir mal, einer Anhörung zugeben, dann ist der NFL wahrscheinlich relativ egal, ob das jetzt die Organisation der New England Patriots war oder eben diese Kraft Media Production. Die werfen das in einem Topf und sagen, das ist ein Vergehen.
Ja, das stimmt. Aber die Frage ist, es müsste ja trotzdem irgendjemand aus der Organisation beauftragt haben. Und das macht ja nicht, das macht ja keiner der Crafts, beauftragt das ja, weil die können ja die mit den Videoaufnahmen ja gar nichts dann anfangen.
Naja, also du kannst ja auch eine Aufnahme benutzen, ohne dass du etwas beauftragt hast. Also ich glaube, die können auch bestrafen, ohne dass jetzt Ernie Adams oder Bill Belichick das beauftragt haben.
Ja, weil, ja, das stimmt. Ja, ja, klar. Aber ich frage mich, nehmen wir mal an, Robert Kraft hätte das jetzt irgendwie sneaky in Auftrag gegeben. Was macht er dann? Nikolaus stellt dann einen Stiefel vor die Tür von Bill Belichick und tut da irgendwie eine SD-Karte rein und ja, irgendwie so ein geheimes Ablage. Also das...
Es macht keinen Sinn, nur die Überlegung, die ich halt habe, ist, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, ich glaube auch nicht, dass Bill Belichick das angeordnet hat, lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber nichtsdestotrotz könnte die NFL das so bestrafen, dass es zu wirklich großen internen Problemen führen kann. Weil für Bill Belichick ist es jetzt auch schon wieder das Letzte, was er eigentlich haben will. Wenn wir ihn kennen, ist genau diese Situation jetzt, in der Situation nach zwei Niederlagen in Folge, ist es genau das, was er nicht haben möchte. Und jetzt
das ist genau das, was er haben möchte, weil er sagen kann, guck, alle hauen immer nur auf uns drauf, jetzt das ist doch die beste Möglichkeit, Teambuilding quasi zu betreiben und sich zusammen zu schweißen.
Ja, dann sollen sie lieber wieder in irgendeinen Ben Affleck oder Dingsfilm gehen. Mark Wahlberg.
Was könnte man denn sonst noch machen? Also Roger Goodell mit einer Clownsnase als in Comic-Stil auf dem T-Shirt haben wir ja schon.
Ja. Wird schwer.
Irgendwas mit Zach Taylor, weil der irgendwie bei der Pressekonferenz darauf so irgendwie komisch hingewiesen hat. Aber der ist auch zu Wayne, Zach Taylor, ne?
Ja, das macht wenig interessante Stories eigentlich.
Also ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Irgendwie wirkt das Ganze wie ein Strohfeuer im Moment. Aber das kann sich alles noch ändern und das kann sich am Ende auch als Wabe bewahrheiten. Und dann ist die Strafe, die Patriots bekommen, auch gerechtfertigt.
Absolut, dann wäre die Strafe mehr als gerechtfertigt. Und da muss man auch sagen, so clever wie diese Organisation arbeitet, so vorausschauend wie diese Organisation arbeitet, würde ich dann sagen, da müsste man sie einfach doppelt bestrafen aufgrund der Dummheit, die sie da getan haben. Weil ich würde dann gerne wissen, was dann wirklich der Return of Invest ist, irgendwie in 2019 Sidelines zu filmen, wenn diese Bestrafung dann quasi im Raum steht.
Die Art und Weise, das ist so, also wie kannst du denn in der Presse, also schnapp dir eine GoPro, mach die an einem Pfosten fest, setz dich hin, guck dir das Spiel von der Seitenlinie an und danach machst du die GoPro wieder ab. Also, das ist so das, was mich dabei so ärgert.
Ja. Hast du denn noch was dich nicht ärgert zum Abschluss unserer heutigen Folge?
Nee.
Du kannst nochmal, wir hatten es am Anfang mit Eli scherzeshalber, den Washington-Spieler, der jetzt gesperrt wurde aufgrund von Wetten.
Achso, Josh Shaw oder wie hieß er?
Ja, Shaw.
Ja, der hat einiges an Geld verloren dadurch.
Wie viel?
Er war auf Injured Reserve, ne? Ich denke mal, dass er eine halbe Saison jetzt gesperrt, sind dann so 400.000 oder so, die er verliert dadurch.
Hat er denn was gewonnen mit seiner Wette?
Ich glaube, die hat er auch verloren. Das war ein Parlay, also das sind ja sowieso mal schwer. Ich glaube, er hat auf drei, in der Halbzeitpause hatte er auf drei Spiele getippt, unter anderem eben auch auf seine Arizona Cardinals, bei denen er auf der Injured Reserve verweilt. Und die Wette hat er dann, glaube ich, verloren. Ich glaube, weiß gar nicht, wie viel es war. Was ganz interessant ist, dass es halt so ein ganz offensichtliches Example statuiert wurde, ne? Von der Liga aus. Vielleicht auch eins, das sie machen müssen, wo sie vielleicht auch am Ende gar nicht so viel Möglichkeit haben, die NFL, denn dieses Wetten und diese Integritätsgeschichte und Wetten in diesem pietätsvollen Amerika, diesem scheinheiligen pietätsvollen Amerika, ist ja auch immer so eine ganz schwierige Sache. Aber im Großen und Ganzen ist es auch so ein bisschen egal, denn Josh Shaw ist jetzt, glaube ich, in seinem vierten Jahr gewesen oder so, oder fünften Jahr. Nee, 2016 wurde er, glaube ich, gedraftet. Hat immerhin auch 3 Millionen verdient. Also insofern ist er auch nicht, er muss noch nicht am Hungertuch nagen. Wäre wahrscheinlich sowieso mehr oder weniger aus der Liga raus gewesen. Mittelfristig, kurzfristig. Aber so ist er jetzt aufs Lebensende gesperrt. Naja. Who cares irgendwie so, ne?
Who cares? Deswegen sage ich ja, es ist wäre ein guter Abschluss nochmal für Eli, wenn er noch ein Spiel spielt, dass er nochmal wetten kann.
Ja,
dann raus.
Aber dann darf er nicht denselben Fehler machen wie Josh Shaw, der sich bei seiner Wettkarte, die er ausgefüllt hat, ich glaube, das war im Caesars, ne? Hm. Caesars ist übrigens auch das offizielle Wettpartner-Studio-Partner-Ding von der NFL. Also die zahlen dafür Geld quasi, dass sie damit werben können. Und aber die Spieler dürfen in dem Etablissement nicht selber wetten. Das ist.
Und was hat er mit der Wettkarte gemacht?
Als er die beantragt hatte, hat er seinen Beruf eingetragen und hat Professional Football Player eingetragen. Und nur deswegen ist das Ganze aufgeflogen, weil die gesehen haben, okay, da hat jemand gewonnen und dann, oh, Football Player. Da müssen wir mal nachgucken.
Oh je.
Also, wenn er sich einfach nur so einen Schein geholt hätte oder so, wäre alles durchgegangen, glaube ich.
Ja, das ist ungefähr so, als würdest du irgendwie so bei der Fernsehlotterie arbeiten und dann mitmachen, ne?
Ja, das darfst du ja nicht, ne?
Nee, deswegen, ja. Sind immer ausgenommen vom Wetter.
Ja, da geht's nur mit einem Schießgewehr und nicht ohne die Gewährleistung.
So viel dazu. Das war's von unserer Seite eigentlich auch schon. Wir haben
ja die Stunde wieder gut voll gehabt.
Ein bisschen mehr sogar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat es auf jeden Fall gefallen. Wir wünschen euch eine wunderschöne restliche Woche. Ein wunderschönes NFL-Football-Wochenende, das am Donnerstag startet mit den Ravens gegen die Jets. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder am Dienstag zum NFL Tuesday. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.